Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Heute wird Francesca Melandri ihr neues Buch in Deutschland vorstellen. Francesca Melandri ist eine der renommiertesten Schriftstellerinnen Italiens. Ihr neues Buch, das ist getrieben von viel Unverständnis, auch von Wut und von den Fragen, warum ist so vielen heute in Italien der Krieg in der Ukraine so egal? Und was hat das zu tun mit der Rolle Italiens im Zweiten Weltkrieg, mit den italienischen Truppen, die zusammen mit den Deutschen auch in der Ukraine eingefallen sind? Francesca Melandris Vater war Offizier in dieser italienischen Invasionsarmee. Die Schriftstellerin versucht auch zu verstehen, was ihr Vater getan hat in der Ukraine. Und das Gespräch mit ihr, das hören Sie gleich hier in der Lesart. Kalte Füße, so heißt das neue Buch von Francesca Melandri. Sie ist eine der bekanntesten italienischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Bei uns wurde unter anderem ihr Roman Alle außer mir viel gelesen und auch sehr gelobt als großer zeitgeschichtlicher Roman über Migrantenschicksale und das Gift des Kolonialismus. In Francesca Melandris neuem Buch geht es um den Krieg. Und es geht um die Kriege in der Ukraine, um den gegenwärtigen russischen Angriff auf das Land und um etwas, von dem wir hier bei uns wenig wissen, dass auch italienische Truppen 1941 zusammen mit den Deutschen in die Ukraine einmarschiert sind. Francesca Melandris Vater war einer der italienischen Soldaten, die die Ukraine damals überfallen haben. Ich habe vor der Sendung mit Francesca Melandri gesprochen und sie zuerst gefragt. Ihnen ist im Jahr 2022 klar geworden, dass Ihr Vater als italienischer Offizier in der Ukraine gekämpft hat und nicht in Russland, wie Sie lange Zeit geglaubt haben. Wie ist Ihnen das denn klar geworden?
Allora, innanzitutto buonasera, grazie dell'invito.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung.
Diciamo, ho cominciato a capire che mio padre e non solo mio padre, ma tutti l'armata di Mussolini, alleata dei nazisti.
Ich habe angefangen zu verstehen, dass mein Vater mit der faschistischen Armee an diese Front gegangen ist, also die hierzulande Ostfront genannt wird, nicht nur Russland war, sondern auch tatsächlich das Gebiet der Ukraine. Und die Italiener sind ja anders als die Deutschen nicht bis Stalingrad gekommen, sondern vorher zurückgeschlagen worden. Und das habe ich dann festgestellt, dass das dieses Gebiet war Anfang der Invasion Russlands im Februar 2022 in die Ukraine. Und das ist ja auch Thema des Buches. Da geht es viel um dieses Konzept, dass Russland die Ukraine kulturell, geografisch, historisch sozusagen kannibalisiert hat, vereinnahmt hat für sich. Und das ist dann eben auch ein Thema bezüglich des Ukraine-Krieges.
Il nome dell'Ucraina, il nome, la storia, la politica e anche la guerra in Ukraine.
Ihr Buch, das hat so ganz verschiedene Schichtungen und eine wichtige Schicht, die sich auch durchs ganze Buch zieht, ist eben ihr Erzählen von ihrem Vater, der vor 12 Jahren gestorben ist. Was hat er denn Ihnen und Ihrer Familie überhaupt erzählt von seiner Zeit als Offizier in der Ukraine?
E anche questo è uno dei temi e proprio dei racconti, dei contenuti del libro. Mio padre aveva, come posso dire, vari file diversi di narrazione.
Ja, auch das ist eins der Themen des Buches. Mein Vater ist nur einer von verschiedenen Erzählsträngen, die hier verfolgt werden. Also einmal dieser der Familie, das, was er deiner Familie, was er uns als Kindern erzählt hat vom Krieg, das waren dann vielleicht eher so typische, leicht auf amüsante Weise erzählte Geschichten des Überlebens, fast so ein bisschen im Stil der Commedia dell'arte, mit dem kleinen, unschuldigen, vielleicht etwas schwächeren Helden, der es aber schafft, dem großen Bösewicht durch Raffinesse etwas auszuwischen. Und dann gab es den zweiten Strang. Mein Vater war Journalist, also eine Person, die schreiben konnte. Und ich finde, er schrieb ziemlich gut. Und er hat ein Buch geschrieben, Ritorno col matto, Rückkehr mit dem Verrückten ungefähr auf Deutsch, in dem er sehr viel authentischer und menschlicher diese Geschichte des Krieges erzählt, diesen Wahnsinn des Krieges berichtet. Und dann gibt es noch als drittes diese kollektive Erzählung, die Erinnerung Italiens an diesen Rückzug aus Russland. Das ist ein ganz besonderer Teil der italienischen kollektiven Erinnerung. Also diese Geschichte darum, wie das schreckliche Heer der Roten Armee die Italiener sozusagen zurückgedrängt hat, in die Flucht geschlagen hat, in diesem schrecklichen Winter, wo alle gefroren haben, wo dieses Heer die Menschen wahllos getötet hat. Es ist eine Geschichte der Opfer. Also die Italiener in diesem Fall als Opfer. Es waren ja auch tatsächlich Opfer, aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Denn wenn man über einen Rückzug spricht, dann spricht man über etwas anderes nicht. Den Hinweg, den Weg dorthin und das, warum wir da waren.
E lo fu, obiettivamente. Però dal concetto ritirata di Russia è omessa l'andata. Perché noi eravamo lì?
Ja, das fand ich sehr interessant in Ihrem Buch, dass Sie sagen, im Prinzip die ganze Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Italien ist eingedampft, einmal auf diese Sache, Rückzug aus Russland, wo dann die italienischen Truppen als Opfer dargestellt werden und nicht als Invasoren, die sie ja waren natürlich. Und der zweite Teil der Erinnerung ist der Partisanenkrieg, wo man sich auf die richtige Seite stellt und gegen die Faschisten gekämpft hat. Und ganz erstaunlich fand ich etwas, wovon Sie auch erzählen, dass das italienische Parlament im April 2022 einstimmig entschieden hat, einen Tag des nationalen Gedenkens einzuführen zum Gedenken an den Opfermut der italienischen Gebirgsjäger. Das sind genau diese Truppen, die in der Ukraine und in anderen Teilen Russlands im Einsatz waren. Das ist ja so, als würde man in Deutschland einen Gedenktag für die Wehrmacht, für den Überfall auf die Sowjetunion einführen. Und dieser Gedenktag wurde auch noch auf den 26. Januar gelegt, also einen Tag vor dem internationalen Auschwitz-Gedenktag. Darauf gehen Sie auch ein in Ihrem Buch. Wie war das, als dieser Tag eingeführt wurde? Gab es da keinen öffentlichen Aufschrei in Italien?
Nein, no, assolutamente no. E infatti di questo io racconto nel capitolo dedicato. Bisogna pensare questo, che gli Alpini.
Nein, gar nicht. In dem entsprechenden Kapitel im Buch sage ich das auch. Die Gebirgsjäger, die Alpini, die haben einen einzigartigen Status in der italienischen Gesellschaft. Die italienische Gesellschaft ist ja auch stark traumatisiert von den kriegerischen Erlebnissen, ebenso wie die Deutsche. Und ebenso wie die Deutsche hat sie es auch schwierig gehabt, den Weg zur Demokratie zu finden, einen Umgang damit zu finden, sich die Demokratie immer wieder zu erkämpfen. Und es gibt auch diese Problematik der Haltung zur militärischen Kraft, zur eigenen Armee. Und das ist auch in Deutschland ein Thema und das merkt man jetzt immer wieder auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die Alpini sind aber etwas Besonderes, die Gebirgsjäger, weil ihnen werden diese guten Beweggründe für ihr Tun zugeschrieben. Sie sind ganz viel im Zivilschutz eingesetzt worden. Bis in die 80er Jahre hinein waren sie die Ersten, die bei Naturkatastrophen eingesetzt wurden, bei Überschwemmungen oder Erdbeben. Sie waren sozusagen die guten Soldaten. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Aber ein kleines Detail ist eben das, dass auch die Alpini und besonders eben dieses Julia-Bataillon, was in Russland, in der Ukraine, mehr oder weniger massakriert worden ist, etwas war, das als Invasor, als Eindringling dort hingegangen ist, mit kriegerischer Absicht. Und deswegen, finde ich, ist dieses Datum unverantwortlich und geschichtsvergessen.
Spaventosamente irresponsabile o senza memoria. E vorrei aggiungere che a questa diciamo irresponsabilità storica sul ruolo appunto delle forze armate in una guerra d'invasione nostra in Unione Sovietica.
Dieses unverantwortliche Handeln, wie ich es genannt habe, ist nicht etwa vor 5 oder 10 Jahren passiert, sondern tatsächlich 4 bis 5 Tage nach der Entdeckung der schrecklichen Überreste des Überfalls auf Bucha Anfang April 2022. Als wir praktisch in diesen Momenten diesen Horror aufnahmen und zu Gesicht bekamen, hat das italienische Parlament mal eben einfach beschlossen, ein Heer zu würdigen, das italienische Heer, was in exakt dem selben Gebiet einmarschiert ist. Und das ist eine Wendung, die mir wirklich Mühe macht zu verstehen.
Anche elaborare.
Ich habe mit der renommierten italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri gesprochen über ihr neues Buch Kalte Füße heißt das. In diesem Buch geht es an vielen Stellen darum, wie man in Italien heute auf den Krieg in der Ukraine schaut. Und Francesca Melandri schreibt da mit großer Werf und Empörung darüber, dass viele in Italien, gerade auch viele italienische Intellektuelle, eigentlich dafür wären, die militärische Unterstützung der Ukraine zu beenden. So habe ich das verstanden. Oder wie ist das, Francesca Melandri?
Allora, innanzitutto preciserei che non è giusto dire che gli intellettuali italiani si sono dichiarati contro l'invio delle armi in Ucraina.
Ja, man muss das präzisieren. Es ist nicht ganz korrekt zu sagen, dass viele italienische Intellektuelle gegen Waffenlieferungen an die Ukraine seien, sondern dass sie überhaupt nicht darüber sprechen. Sie erwähnen es nicht. Wenn es um die Themen der Welt geht, taucht das bei ihnen praktisch nicht auf. Sie weigern sich zu sehen, was vorgeht, weil es offensichtlich nicht in ihr Weltbild passt. Und darüber habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben. Auf politischem Niveau ist das einerseits besorgniserregend, weil es auch ein fehlendes Bewusstsein für die Hintergründe und möglichen Folgen gibt, etwa was passieren würde, wenn Putin gewinnen würde. Aber auf kulturellem Niveau ist diese Abwesenheit dieses Themas wirklich, also verschlägt mir die Sprache. Vor allem jetzt kurz vor den US-Wahlen, wo es passieren könnte, dass jemand zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, der ein erklärter Freund Putins ist oder der sich als Freund Putins bezeichnet, dessen Kampf gegen die Wahrheit sozusagen Teil des Programms ist, muss man sich doch wirklich fragen, was da gerade passiert. Aber man muss sich nicht nur fragen, was in Italien passiert, dieser Mangel an Visionen, denn es betrifft nicht nur Italien, sondern viele andere Länder auch.
Quello che sta succedendo all'interno dell'Italia per me è una grave mancanza di visione di chi dovrebbe commentare i fatti italiani con un occhio però non solo all'Italia, perché non si può parlare dell'Italia parlando solo di Italia, secondo me.
Dieses Thema ist ein Teil ihrer Auseinandersetzung mit dem Krieg in ihrem Buch Kalte Füße. Und so etwas wie ein roter Faden in dem Buch ist die Erinnerung an ihren Vater, der eben Soldat im Krieg war. Und es gibt so eine Art Rätsel oder eine Frage, die sich durch das Buch zieht. Das ist die Frage nach einem Zeitungsartikel, den ihr Vater verfasst hat, kurz vor der Befreiung Italiens, nämlich im März 1945, noch Ende März hat er diesen Artikel veröffentlicht. Und in diesem Artikel im Prinzip geschrieben, dass der Faschismus die beste politische Lösung sei für Italien, kurz vor dem Ende des Krieges. Sie haben lange nach diesem Artikel gesucht. Sie beschreiben, wie Sie jemanden finden, der von diesem Artikel weiß und die Spur aufnehmen, in einer Bibliothek sind, dann diese Mikrofiches bekommen mit den Artikeln, da Monat um Monat durchblättern und auf einmal sitzen Sie vor diesem Artikel, den Ihr Vater geschrieben hat, den Sie als liebenden Vater erlebt haben, den Sie auch erlebt haben, als Mann, der Sie eigentlich, so beschreiben Sie das, zur Demokratin erzogen hat. Und auf einmal lesen Sie diesen Artikel Ihres faschistischen Vaters, muss man dann ja sagen. Was war das für ein Moment für Sie?
Descrivo questo momento nel libro. Mi sentì diventare tutta rossa. Sentì un calore come di vergogna personale.
Als ich diesen Moment im Buch beschreibe, da wurde ich ganz rot. Es ist eine Art persönliche Scham, die hochsteigt, wenn ich mich mit diesem Thema befasse. Der Franco Melandri, mit dem ich aufgewachsen bin, den ich kennenlernte, der war ganz und gar nicht faschistisch. Der war noch nicht mal wirklich patriarchalisch, also für die damalige Zeit überhaupt nicht, auch nicht mal besonders autoritär. Er war so ein sanfter, freundlicher Vater von Töchtern, so kann man das sagen. Es erscheint in diesem Sinne auch etwas konfus, was er in diesem Artikel beschreibt. Und es heißt nicht, dass ich das verstehe. Die Form meines Buches ist ja ein Brief an meinen Vater. Ich adressiere ihn direkt, ich frage ihn direkt, ich stelle ihm auch öffentliche Fragen, wie zum Beispiel die, erklär mir, was der Krieg ist. Ich habe ihn nicht erlebt, du leider ja. Und dann halt auch Fragen in Bezug auf den Krieg, der aktuell läuft, in dem Gebiet, wo er auch selbst gekämpft hat. Er war ein Mensch, den ich sehr geliebt habe. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Aber in diesem Brief geht es eben genau um diese Dinge, die ich nicht verstehe und die ich vielleicht auch nie verstehen werde.
Di cui però ci sono tante cose che non capisco e non capirò mai.
Und hat aber dieses Nachdenken darüber, was ihren Vater dazu bewogen hat, diesen Artikel zu schreiben und überhaupt über seine Haltung, auch ja über sein Schweigen. Sie haben vorhin beschrieben, wie er komische Geschichten erzählt hat von dem Rückzug aus Russland oder der Invasion in der Sowjetunion. Auch diese Haltung, Ihr Nachdenken darüber, wie hat Ihnen das geholfen, die Gegenwart und auch den gegenwärtigen Blick auf den Krieg in der Ukraine zu verstehen?
Ma forse il collegamento, o direi proprio il contenuto emotivo, più forte per me che è dato da questo dialogo immaginario con mio padre.
Ja, die Antwort, die mir jetzt einfällt, und es gibt schon einige, ich möchte jetzt nicht unbedingt von Parallelen sprechen, aber es gibt Aspekte, die zur Verständigung beitragen können. Da ist einmal der emotionale Inhalt dieses imaginären Dialoges mit meinem Vater. Da ging es mir auch darum, etwas über das enorme Ausmaß seines Traumas herauszufinden. Jemanden, den ich so geliebt habe, wie ich meinen Vater, mit seinem persönlich erlebten Trauma in Verbindung zu bringen. Also mir war klar, dass ich dieses Mysterium des Krieges, dass er das große Unglück hatte, erleben zu müssen, nicht lösen können würde. Und ich wusste auch, dass ich dieses unvorstellbare Trauma nicht verstehen können würde. Aber vielleicht könnte ich es erschaffen, mich ihm ein wenig anzunähern.
La qualità traumatica di questo mistero, che la vicinanza emotiva con mio padre mi ha non permesso di capire, ma di forse avvicinarmici un po'.
Das versucht Francesca Melandri in ihrem Buch Kalte Füße. Das Buch wurde übersetzt aus dem Italienischen von Esther Hansen. Bei uns ist es im Wagenbach Verlag erschienen. Und Francesca Melandri war zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie herzlichen Dank für den Besuch.
Grazie a voi. Danke.
Und vielen Dank an Marei Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Straßenkritik.
Hi, ich heiße Berthold Bajudi. Ich wohne in Berlin und ich arbeite als Drehbuchautor. Und ich habe gerade eine Pause gebraucht vom Arbeiten und sitze vor der amerikanischen Gedenkbibliothek und lese Topeka School von Ben Lerner. In dem Buch geht es um einen Sohn und seine Eltern. Es spielt zwischen den 80er Jahren und Mitte der 2000er. Und er spielt größtenteils in Topeka, Kansas. Und die Eltern des Kindes sind beide Psychoanalysten in einem Institut für Psychoanalyse. Und das Buch wird aus diesen drei Perspektiven erzählt, wechselt immer vom Sohn und zwischen den beiden Eltern hin und her und spannt sich so über dein ganzes Leben. Es könnte eigentlich sehr flach sein vom Plot, weil es geht eigentlich darum, wie diese ganzen Psychoanalytiker sich gegenseitig analysieren, aber auch gegenseitig miteinander Affären haben oder sich ineinander verlieben. Aber auf eine gewisse Art und Weise geht es vor allem um Gefühle und die Schwierigkeit, obwohl man vielleicht die komplexeste Sprache für Gefühle hat, dass man sich trotzdem nicht von ihnen befreien kann und trotzdem noch Gefangener seiner eigenen Gefühle sein kann. Sprachlich toll und definitiv eine Empfehlung. Bisher finde ich es ganz, ganz toll.
Berthold Bajudi liest in Berlin Topeka School oder die Topeka Schule von Ben Lerner, aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingel. Im Surkamp Verlag gibt es eine Taschenbuchausgabe mit knapp 400 Seiten. 12 Euro ist da der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der finnische Autor Kintrang, der hat gleich für seinen ersten Roman 2 Literaturpreise bekommen. In diesem Buch erzählt Kintrang von einer kleinen Familie vietnamesischer Einwanderer, eine Mutter mit 2 Söhnen. Die kommen zusammen in den 1990er Jahren in den Norden Finnlands und versuchen sich dort ein neues Zuhause zu schaffen. Schatten und Wind heißt dieser Roman und der Kritiker Marco Martin hat ihn für uns gelesen. Tag, seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Vietnam und Nordfinnland. In meiner Vorstellung gibt es da wahrscheinlich den einen oder anderen Unterschied in den Lebensgewohnheiten. Erzählt der Roman denn von einem Zusammenstoß der Kulturen wie andere Einwanderergeschichten?
Interessanterweise tut er das nicht. Vietnam bleibt in dem Roman eigentlich ein Name, eine Chiffre, die nicht weiter ausgeführt wird. Aber was ausgeführt wird, ist das Tableau der Personen. Eine Mutter und ihre 2 Söhne und der Jüngste, der 8-Jährige, erzählt dann diese Geschichte. Und es ist eine Geschichte ohne dieses Clash of Culture Dramatische, wie man das aus anderen Büchern kennt.
Also ein 8-Jähriger als Erzähler, was fällt dem denn auf? Was nimmt er in den Blick und wovon erzählt er dann?
Ihm fällt auf, wie sich die Erwachsenen geben, wobei in seiner Perspektive die Erwachsenen natürlich schon repräsentiert sind durch seinen pubertierenden Bruder, der immer von nördlichen blonden Mädchen träumt und natürlich der Blick auf die arbeitsame, man muss sagen schuftende Mutter, die sich von schlecht bezahlten Job zu schlecht bezahlten Job schleppt, aber das mit einer großen Energie tut und das Kind guckt und schaut zu mit großen Augen, mit einer Balance aus Naivität, Neugier und dem erst und dem, sagen wir mal, schon ansatzweise entwickelten Gespür dafür, dass man Dinge einordnen muss. Und das gelingt dem Erzähler ganz hervorragend. Der Junge ist nicht altklug und er ist aber auch nicht forciert unwissend. Und man folgt diesem Kinderblick also mit großer Zuneigung und mit großem permanenten Erstaunen.
Und vielleicht können Sie es mal plastisch machen und von einer Szene oder so erzählen, wie sich dieser Junge erlebt in dieser Umgebung, in die er dann schaut, mit seiner Herkunft eben.
Also erzählt, er schreibt zurückgekehrt in die Schule beim neuen Schuljahr einen Schulaufsatz über sein schönstes Sommererlebnis und er freut sich, dass er besonders ausgesuchte Wörter dafür gefunden hat. Und der Lehrer übergeht das. Also er ignoriert das. Das Kind bekommt eine normale Note, aber wird nicht besonders gelobt. Und dann schaut der Junge weiter auf die Leuchtstoffröhre in diesem Klassenzimmer und schaut. Und das ist alles. Und es bleibt uns Lesenden überlassen, dann zu interpretieren. Also wir werden jetzt nicht zugekleistert mit Erklärungen, sondern es bleibt ein Raum des Staunens, ein Raum der Stille. Und diese Stille ist mitunter unbehaglich, mitunter ist sie drängend, aber es ist nie etwas so Dramatisches oder etwas so Enges, dass man glaubt, man bekommt die Luft zugeschnürt.
Das heißt, das ist ganz, ganz sparsam erzählt, wie Sie es jetzt
sagen. Ja, ist ein nördliches Erzählen, würde ich sagen.
Mhm. Und dieses sparsame Erzählen, die Figuren, sind die trotz allem plastisch genug angelegt oder vielleicht zu schmal?
Das ist eine gute Frage. Der Junge ist absolut glaubwürdig, sein pubertierender Bruder auch. Bei der Mutter fragt man sich natürlich, was ist deren Hintergrund? Warum ist sie aus Vietnam gekommen? Vom Alter her könnte sie eine der Hunderttausenden von Boats People sein, die damals nach dem Sieg des kommunistischen Nordens ab 1975 aus Vietnam geflohen sind. Ältere Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich vielleicht noch erinnern an Kap Anamur und Robert Neudeck. Und das bleibt alles nicht nur im Wagen, sondern im Unbeschriebenen. Und das ist etwas schade, wenn die Gefahr besteht, dass durch einen fehlenden Hintergrund Figuren schrumpfen zu Scherenschnitten oder gar Marionetten. Und das hat dieses ungeheuer sympathische Personal dieses Romans eigentlich nicht verdient. Und ich hoffe da, dass der Autor vielleicht doch dann den Mut findet zu einem zweiten Roman.
Aber diese Szene, die Sie zum Beispiel beschrieben haben mit dem Jungen, der enttäuscht wird von seinem Lehrer in seiner Mühe und dann auf die Leuchtstoffröhre schaut, solche Szenen haben sich offenbar trotz aller Einschränkungen eingeprägt bei diesem Roman.
Solche Szenen haben sich eingeprägt oder die ganze Familie beim Bärensammeln im typischen Norden. Es ist mitunter so ein Blick, wie man ihn in den Filmen von Ingmar Bergman sieht, wenn Fanny und Alexander auf etwas schauen, eine Uhr, die tickt, ein Wald, der von Sonnenlicht gesprenkelt ist. Es sind solche Szenen und aus diesem Grund ist der Roman trotz der Einschränkung, die ich hier vorgebracht habe, für mich dann doch ein Lesevergnügen gewesen.
Der Roman Schatten und Wind von Kien Trang, der wurde aus dem Schwedischen übersetzt von Andreas Dona. Zur Erklärung, Kien Trang ist in dem schwedischsprachigen Teil Finnlands groß geworden, deswegen diese Sprachverwirrung. Im Residenzverlag ist das Buch bei uns erschienen mit 256 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Marco Martin. Der Roman Juli, August, September von Olga Gresnova. Das ist ein Buch über eine ganz normale jüdische Familie in Berlin, sagt der Hansa Verlag. Und außerdem, das sei ein so aktuelles, zynisches und unterhaltsames Buch, wie es nur Olga Gresnova schreiben könne. Da bin ich doch sehr neugierig und da passt sehr gut, dass der Buchhändler Stefan Liebermann uns dieses Buch jetzt empfehlen will. Er arbeitet in der Marga Schöller Bücherstube in Berlin und ist jetzt mit drei Buchempfehlungen hier zu uns gekommen. Herr Liebermann, seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, schön da zu sein.
Also aktuell, zynisch und unterhaltsam, würden Sie das auch sagen zu Juli, August, September von Olga Gresnova?
Ja, also zynisch bin ich mir gar nicht so sicher. Also Olga Gresnova hat ja schon wirklich einen wunderbaren, sehr pointierten Humor, der, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen sarkastisch angeraut ist. Und das bedeutet natürlich, dass das wahnsinnig Spaß macht, das zu lesen, obwohl es auch ein Buch ist, was ganz schön an die Substanz geht, vor allem je länger man dabei bleibt.
Können Sie uns eine kurze Skizze geben, worum es geht?
Ja, genau. Also Lou, die Protagonistin, Ende 30, lebt in Berlin, stammt aus einer jüdischen Familie, hat einen jüdischen Mann. und ist in so einer Phase, wo sie sich eigentlich nicht mehr richtig zurechtfindet in ihrem Leben. Die Ehe ist ein bisschen schwierig. Sie haben eine kleine Tochter. Es gibt zwei starke Mütterfiguren auf der Seite des Vaters und auf ihrer Seite. Und die Situation ist dann, dass eine Großtante 90 Jahre alt wird und nach Gran Canaria einlädt. Sie will da nicht unbedingt hin, macht es dann aber trotzdem. Und dort wird sie wirklich mit sehr viel Vergangenheit konfrontiert. Das ist natürlich im Fall einer jüdischen Familie mit russischen Wurzeln auf jeden Fall die Shoah. Und dann geht es ganz viel um Erinnerung und wie wird Erinnerung transportiert und was macht es mit uns heute, wie verändert sich Erinnerung und dem liefert sie sich dann aus.
Und das Aktuelle, was der Verlag auch vorhebt, was würden Sie sagen, was ist das Aktuelle an dem Buch?
Also es geht natürlich ganz massiv um die Frage jüdisch sein und das Buch endet auch in Israel. Also sie fährt dann hin, Lou, weil sie sich dieser Vergangenheit nochmal ganz explizit stellen will und diese großen Fragen nach Identität haben natürlich was wahnsinnig Aktuelles und das ist aber auch in dem Buch ganz jenseits von Religion, hat es was sehr Allgemeingültiges, was nah an uns alle rankommt, egal was für einen kulturellen Hintergrund wir haben.
Der Roman Juli, August, September von Olga Grasnova. Ihre zweite Empfehlung ist das Buch Der Drahtzieher von Sarah Pines. Um was für einen Drahtzieher geht es denn da?
Ja, das ist ein ganz wunderbarer Debütroman, der bei Diogenes erscheint. Der Drahtzieher, das ist ein Theodor Hasselt, ein Drahtseilfabrikant und Sarah Pines macht was ganz Wunderbares. Was ich total liebe, sie macht einen Schauplatz auf für diesen Roman, den man eigentlich gar nicht für einen literarischen Schauplatz erstmal hält oder gar nichts projiziert. Das ist nämlich das Sauerland. Also der Roman spielt im Westfalen der 20er Jahre.
Da kommt sie selbst her ursprünglich, glaube ich.
Genau, genau. Sie ist eigentlich Journalistin, hat für viele große Zeitungen geschrieben und legt jetzt diesen im guten Sinne wahnsinnig süffigen, lustvollen Roman vor. Dieser Drahtzieher, Drahtseilfabrikant ist eben ein Patriarch im besten Sinne, ein eigentlich charismatischer, aber auch wahnsinnig kontrollsüchtiger Typ, der sich in Südafrika in eine Cousine verliebt, die mitbringt. Also Sarah Pines schreibt mit einer wahnsinnigen Imaginationskraft, nimmt uns mit in diese Zeit, entwickelt Räume. Der Roman ist wie ein wahnsinnig tolles, betörendes Gewächs, macht ganz viel Spaß, tolle Zeitreise.
Und habe ich das richtig gehört, dass Sie den Roman auch in Ihrer Buchhandlung präsentieren werden?
Ja, die Buchpremiere dieses wunderbaren Buches ist nächste Woche Dienstag. Übrigens, Olga Gdiasnova kann man morgen bei uns hören und auch das dritte Buch, was ich vorstellen werde von Thilo Wüthra, wird bei Marga Schöller vorgestellt im November.
Sie haben ja dann offenbar ein ausgeprägtes Lesungsprogramm. Ist das auch ein Mittel, um eine Buchhandlung in diesen schwierigen Zeiten für Bücher mit in der Aufmerksamkeit ihres Publikums zu halten?
Ja, absolut, genau. Also einfach, dass man sieht, dass da Leben ist. Schöller hat ja auch eine lange Tradition, da hat immer sehr lebendiger Austausch auch stattgefunden, viel Gespräch und da knüpfen wir gerade ganz massiv dran an.
Und dann, Sie haben ihn schon erwähnt, Thilo Wüthra kommt auch zu Ihnen mit einem Buch, Eine Liebe fürs Leben. Und da geht es um die Liebe zwischen Alma und Alfred Hitchcock. Und Thilo Wüthra hat diese Liebe fürs Leben offenbar sehr überzeugend beschrieben. Ja?
Ja, genau. Das ist ja total spannend, weil in Hitchcocks Filmen ja mitunter sehr schillernde, sehr differenzierte Frauenfiguren auftauchen. Und Hitchcock ja eher so den Ruf eines Blondinenquälers und die eigentlich nicht so einen guten Ruf hat zurzeit. Und es ist total spannend, dass Alma Hitchcock nicht nur eine liebende Ehefrau, sondern wirklich auch eine Mitarbeiterin war, die einen massiven Einfluss hatte auf Drehbücher, ganz massiv an Stoffentwicklung beteiligt war, eine Beraterin, wirklich eine künstlerische Mitarbeiterin und das faltet Thilo Wüthra in diesem Buch sehr, sehr präzise und differenziert auf und das ist sehr schön und sehr bewegend.
Erfährt man auch, wie Alfred Hitchcock dann mit seiner Frau umgegangen ist und wie er ihren Beitrag gewürdigt oder auch nicht gewürdigt hat in seinen Filmen?
Das ist ganz interessant tatsächlich. Also sie taucht bis zu einem gewissen Zeitpunkt in den Credits der Filme auf, dann verschwindet sie. Warum das so ist, lesen Sie das Buch. Es ist eine große Liebe gewesen und die sind sehr anerkennend beide miteinander umgegangen und Hitchcock hat das auch überhaupt nicht versteckt. Er hat das immer sehr, sehr demonstrativ auch nach außen getragen, wie wichtig Alma für ihn war.
Wie gesagt, mehr darüber erfahren Sie in dem Buch von Thilo Wüthra, Eine Liebe fürs Leben, die Liebe zwischen Alma und Alfred Hitchcock. Im Heine Verlag ist das Buch erschienen. Das waren drei Empfehlungen von Stefan Liebermann, Buchhändler in der Marga Schöller Bücherstube in Berlin. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.